Mein Herzstillstand oder dem Tod von der Schippe gesprungen. Teil 8. Den eingescannten Arztbrief schicke ich dann per E-Mail an meine Hausärztin. Ich weigere mich nämlich, mir einen neuen Tintenstrahldrucker, der alte HP-Drucker war offensichtlich so programmiert, dass er nach Sound so viel Seiten nicht mehr funktionierte, zu kaufen, den man regelmäßig mit flüssigem Gold, also teurer Tinte, befüllen muss, die bei seltener Nutzung dann auch noch in der Patrone eintrocknet. Ich sehe einfach nicht ein, für umgerechnet einen Liter Druckertinte rund 8000 Euro zu zahlen. Erfreuliche Stabilisierung der Pumpfunktion unter CRT-Bedingungen. So steht es im Arztbrief, nachdem ich am 10. November 2020 zur Echokardiographie, kurz zum Herzecho, Herzultraschall, war. Der Kardiologe, der mich auch im Januar operiert und den Schrittmacher implantiert hat, eröffnete mir nach dem Herzecho stolz, dass sich die Pumpleistung meines Herzens durch den Herzschrittmacher CRT von 46% auf 60%, also Normalwert, erhöht und somit verbessert habe. Am 2. November war ich ja schon mal zur Implantatkontrolle, also Kontrolle des implantierten Herzschrittmachers, Englisch Pacemaker, PM und Elektrokardiogramm, EKG. Dazu steht im Arztbrief nur VATBIV, wohl biventrikulär. Über die Abkürzung VAT finde ich bei Google nichts Passendes. Könnte aber etwas mit Synchronisation zwischen Vorhof und Ventrikel bei AV-Blockierungen zu tun haben. Dann folgt 89 pro Minute. Könnte der Puls sein und 160 zu 75 mm Quecksilber. Das ist eindeutig der Blutdruck. Bei der Implantatkontrolle wurde festgestellt, dass der Herzschrittmacher einwandfrei funktioniert, die Magnetfrequenz betrug 89 pro Minute. Damit kann ich auch nach einer Google-Recherche nichts anfangen. Weiter wurde festgestellt, dass der Eigenrhythmus meines Herzens unter 30 Schlägen pro Minute liegt. Das bedeutet, dass ich ohne Schrittmacher nicht mehr lebensfähig wäre. Es wurde weiterhin festgestellt, dass der linke Herzventrikel, linke Herzkammer, normal groß und hypotoniert als verdickt ist. Diese Herzwandverdickung ist, wie ich ergoogelt habe, durch die Herzschwäche entstanden und nicht mehr reparabel. Sie ist bei mir allerdings kaum störend, so im Befund. Linker Vorhof dilatiert, heißt es weiter. Er ist also auch verdickt, eben durch die Herzinsuffizienz. Und es geht weiter im Ärztelatein. Degenerative Veränderungen an AK, AI 0 bis 1, kein Perikarderguss. Aorta im einsehbaren Bereich unauffällig. Was nun AK und AI ist, habe ich nicht herausgefunden. Da muss ich meine Hausärztin fragen, was sich da nun bei mir zurückgebildet hat. Perikarderguss wäre eine starke Flüssigkeitsansammlung im Herzbeutel. Beruhigend, dass keiner vorhanden ist. Dann wurden die folgenden Werte aufgeführt, die ich mir mit Hilfe von Google übersetzt habe. LA 43, also linkes Atrium bzw. linker Vorhof, hat eine Dicke von 43 mm. Ist also nur leicht dilatiert, verdickt. IVS 14 ist die Wanddicke in Millimeter. LVED 60 ist der enddiastolische Durchmesser in Millimeter. EF 50 ist die Ejektionsfraktion, also der den Prozentsatz des Blutvolumens, der von einer Herzkammer, Ventrikel, während einer Herzaktion ausgeworfen wird in Bezug auf das Gesamtvolumen der entsprechenden Herzkammer. Ups, hatte der Kardiologe nicht zu mir gesagt, die Pumpleistung wäre von 46 auf 60% angestiegen, laut Befund aber nur auf 50%. Das wäre zwar auch eine Verbesserung, aber unter der Norm von minimal 55%. Jetzt bin ich etwas irritiert und werde das mit meiner Hausärztin klären. Und was der Wert ELAT 11 mit Akzent AIGU auf dem E bedeutet, habe ich nicht herausfinden können. Und wie man ihn am Laptop auf das E bekommt, ist mir zu mühselig. Warum meine rechte Halsschlagader ACI nicht gleich mit untersucht wurde, da die linke Arterie ja dicht ist, ist mir schleierhaft.
Aber vielleicht sind die Aufgabenbereiche zwischen Kardiologen und Neurologen, Radiologen, Angiologen oder Gefäßchirurgen genau abgegrenzt. Am einfachsten ist es, wenn man aufgrund eines Notfalles ins Krankenhaus eingeliefert wird und dort dann verschiedene Untersuchungen vorgenommen werden. Dadurch gewinnt man als Patient mitunter Monate, die im Einzelfall sogar Leben retten können, weil Krankheiten schneller erkannt und behandelt werden. Ich verstehe ohnehin nicht, warum Untersuchungen immer nur häppchenweise und nicht mehrere hintereinander gemacht werden. Diese drei Untersuchungen, also EKG, Implantatkontrolle und das Herzecho, hätte man doch hintereinander durchführen können, auch wenn die Geräte in verschiedenen Räumen positioniert sind. Aber vielleicht würde das auch den wirtschaftlichen Arbeitsablauf des Arztes stören. Das könnte der Grund sein.